Wir wollen heute Morgen einen Abschnitt aus dem Propheten Jesaja betrachten, Kapitel 6. Ich lese den ganzen Abschnitt. Wir beginnen heute mit dem zweiten Teil und machen dann, so Gott will, Fortsetzung am kommenden Sonntag mit dem ersten Teil, mit der Vision, die Jesaja gehabt hat, von der Heiligkeit Gottes und seiner eigenen Sündhaftigkeit. Heute geht es also um den zweiten Teil. Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Also, Jesaja Kapitel 6, 1 folgende. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, an jeder hatte 6 Flügel, mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm, und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Und er sprach, geh hin und sprich zu diesem Volk, höret und versteht's nicht, sehet und merket's nicht, verstocke das Herz dieses Volkes und lass ihre Ohren taub sein und ihre Augen blind, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen und sich nicht bekehren und genesen. Ich aber sprach, Herr, wie lange? Er sprach, bis die Städte wüst werden und eine ohne Einwohner und die Häuser ohne Menschen und das Feld ganz wüst daliegt. Denn der Herr wird die Menschen weit wegtun, sodass das Land sehr verlassen sein wird. Auch wenn nur der 10. Teil darin bleibt, so wird es abermals verheert werden. Doch wie bei einer Eiche und Linde, von denen beim Fällen noch ein Sumpf bleibt, ein heiliger Same wird solcher Stumpf sein. Wozu leben wir eigentlich? Wozu sind wir da auf dieser Erde? Die Frage nach dem Sinn des Lebens hat von jeher Menschen immer wieder berührt, zutiefst berührt und beschäftigt. Und besonders in allgemeinen oder auch persönlichen Krisenzeiten ist das der Fall gewesen. Die Frage nach dem Woher, also woher komme ich und wozu, wozu lebe ich und wohin gehe ich, drängt nach einer Antwort. Manche meinten bzw. meinen, in der einen oder anderen Religion, Philosophie oder Ideologie eine befriedigende Antwort auf diese Fragen gefunden zu haben. Manche kamen schlicht und einfach zu dem Ergebnis, das Leben ist sinnlos. Im sogenannten Existenzialismus wird diese Ansicht vertreten. Einer der bekanntesten Vertreter dieser Weltanschauung, der die Geschichte Der alte Mann und das Meer geschrieben hat, Ernest Hemingway, hat sich konsequenterweise das Leben genommen. Ein sinnloses Leben war offensichtlich für ihn unerträglich geworden. Andere halten die Sinnlosigkeit ihres Lebens aus, indem sie gegen ihre Vernunft einen sogenannten irrationalen Sprung vollziehen und versuchen, das Beste aus ihrem Leben für sich und für andere zu machen. Es sind also andere Vertreter dieser Weltanschauung, dieses Existenzialismus, die sagen, irgendwie wollen wir doch leben, weiterleben, wenn auch das Leben sinnlos ist. Wir vollziehen diesen sogenannten irrationalen Sprung, also einen Sprung gegen unser vernünftiges Denken und machen das Beste aus unserem Leben und aus dem Leben anderer Menschen. Aber das Leben ist für sie nach wie vor sinnlos. Es gibt auch solche, die die Frage nach dem Sinn ihres Lebens einfach verdrängen und nach dem Motto Leben, lasset uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Schluss aus, das war's dann. Und es gehört, so denke ich, mit zu den größten Vorrechten eines Christen, dass das Problem der Frage nach dem Sinn des Lebens für ihn gelöst ist. Wir sind wirklich beneidenswerte Leute. Wir wissen, wozu wir da sind auf dieser Erde. Wir wissen, woher wir kommen. Wir wissen, was der gegenwärtige Sinn unseres Lebens ist. Und wir wissen auch, wo es hingeht. Im Grunde genommen ist jeder Mensch, der das nicht weiß, wirklich zu bedauern. Ganz egal, ob es ihm im Augenblick gut geht oder schlecht geht, ob er reich ist oder arm oder was weiß ich. Jeder Mensch ist zu bedauern. Wir sind wirklich beneidenswerte Leute. Wir wissen, wozu wir da sind. Wir bekennen, dass der Sinn unseres Lebens darin besteht, uns an Gott, der sich in Jesus Christus geoffenbart hat, das ist wichtig, in Jesus Christus, den Sohn Gottes, geoffenbart hat, zu erfreuen, in Christus zu erfreuen und in Christus für ihn da zu sein. Das ist der Sinn unseres Lebens, unseres Daseins. Und das entspricht dem Willen Gottes für jeden Einzelnen von uns. Darum geht es ja. Es geht um die Frage, was ist der Wille Gottes für uns? Und da wissen wir, unsere Aufgabe ist es und der Sinn unseres Lebens besteht darin, für Gott da zu sein und nach seinem Willen, das ist wichtig, dass wir das betonen, nach seinem Willen für andere da zu sein. Ja, du sollst Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüte, mit aller deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Das sind zwei Gebote, die zusammenhängen, die alle aus dem Herzen Gottes stammen. Das ist Gottes Wille. Dazu sind wir da auf dieser Erde. Gott will uns gebrauchen als solche, die seine wunderbare Gnade in Christus empfangen haben. Und das zeigt sich auch in diesem Abschnitt der Bibel, in Jesaja Kapitel 6. In diesem Abschnitt, den wir gerade gelesen haben und in dem uns berichtet wird, welche eine besondere Begegnung Jesaja gehabt hat mit Gott und wie Gott ihn aufs Neue zu einem bestimmten Dienst berief. Die Begegnung mit dem heiligen Gott und der Versöhnung mit ihm, das soll unser Thema sein am kommenden Sonntag. Heute Morgen geht es um die Tatsache, dass Gott uns gebrauchen will, um sein Reich zu bauen. Gott will uns gebrauchen. Jeden Einzelnen von uns. Diese spezielle Berufung zum Dienst für Gott erhielt Jesaja in dem Jahr, als der König Usia starb. So heißt es hier am Anfang dieses Kapitels. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Also es war in dem Jahr, als Usia, der König Israels, starb, der übrigens 52 Jahre lang, das ist etwas ganz Besonderes gewesen, 52 Jahre lang in Israel regierte. Jesaja prophezeite ja unter mehreren Königen, wie wir am Anfang dieses Buches in Kapitel 1, Vers 1 lesen. Dies ist die Offenbarung, die Jesaja, der Sohn des Amos, geschaut hat über Juda und Jerusalem zur Zeit des Usia, Jotham, Ahas und Hiskia, der Könige von Juda. Usia war grundsätzlich ein gottesfürchtiger Mann, ein gottesfürchtiger König. Er tat das, was Gott wohlgefiel, so heißt es, können wir nachlesen, im zweiten Chronikerbrief. Aber am Ende seines Lebens, da ging er keinen guten Weg. Er maßte sich Dinge an, die ihm nicht zustanden. Das war ein großes Problem und er wurde aussätzig, abgesondert auch. Ein anderer übernahm die Regierungsgeschäfte und schließlich starb er. Aber weil er grundsätzlich ein gottespflichtiger Mann war, möglicherweise ist er durch seine Krankheit auch zurechtgekommen, ist er zur Buße gekommen. Es wird uns aber nicht berichtet. Weil er ein gottesfürchtiger König gewesen ist, grundsätzlich trauerte das Volk um ihn bei seiner Beerdigung und auch Jesaja trauerte. Nun erhielt Jesaja in dieser Stunde, in diesem Todesjahr des irdischen Königs eine ganz besondere Schau von dem Gott Israels, dem wahren König, dem unsichtbaren und ewigen König, und einen ganz speziellen Auftrag von diesem lebendigen Gott. Das ist übrigens auch für uns wichtig, dass wir das hier bedenken. Wenn die gottesfürchtigen Regenten in unseren Tagen abnehmen, auch die guten Leiter in der Gemeinde Jesu rar werden, dann ist es wichtig, dass wir uns umso mehr ausrichten lassen auf den lebendigen Gott, der alles lenkt und leitet nach seinem ewigen, souveränen Heilsratschluss. Wichtig, dass wir auf ihn schauen, so wie das bei Jesaja hier der Fall gewesen ist. Der irdische König war gestorben und bekommt er eine wunderbare Schau von dem himmlischen König, von dem wahren Gott und König Israels und der ganzen Welt. Wichtig, dass wir uns auch immer wieder diese Schau schenken lassen. Und uns unserer Berufung bewusst und gewiss werden. Darum geht es jetzt, dass wir uns unserer Berufung bewusst und gewiss werden. Die Frage, wozu sind wir eigentlich da, die wird hier beantwortet und ergibt sich aus der Frage, die Gott selber stellt in Vers 8. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, Herr, sende mich. Nach dem Willen Gottes also sind wir für Gott da. Er will uns als seine Werkzeuge in dieser Zeit und Welt gebrauchen. Dafür bist du da und dafür bin ich da. Dafür sind wir da. Für Gott, um für ihn zu leben und nach seinem Willen für andere da zu sein. Der bekannte Evangelist Moody hat einmal gesagt, wir brauchen zwei Arten von Glauben. Einmal den rettenden Glauben, dass wir also glauben daran, dass Gott uns in Christus Jesus durch sein Blut mit sich selbst versöhnt hat, dass wir durch ihn und in ihm das ewige Leben haben. Das ist der rettende Glaube, den wir alle brauchen. Und dann brauchen wir noch einen anderen Glauben, nämlich den Glauben, dass Gott uns gebrauchen will. Es ist durchaus nicht so, dass das zweifelhaft wäre für irgendjemanden unter uns. Oder dass jemand unter uns sagen kann, ja, Gott hat den gebraucht, Gott hat jenen gebraucht in der Vergangenheit oder in der Gegenwart. Gott gebraucht den oder die, aber mich. Tja, nein, Gott will dich gebrauchen. Diesen Glauben brauchen wir, dass das wirklich so ist. Herr, ich danke dir, dass du mich gebrauchen willst. Haben wir schon mal dafür ernsthaft gedankt? Ich danke dir, dass Gott, dass du, Herr, mich an diesem Tag gebrauchen willst, zu deiner Verherrlichung und zum Wohl anderer Menschen. An jedem einzelnen Tag. 365 Mal in diesem Jahr. An jedem einzelnen Tag will Gott dich und will Gott mich gebrauchen. Diesen Glauben brauchen wir. Natürlich tut Gott im Grunde genommen alles ganz allein. Er hat diese Welt allein geschaffen. Keiner von uns war dabei oder hat ihm irgendwelche Handlangerdienste geleistet. Niemand. Gott hat diese Welt in seiner Dreieinigkeit durch den Sohn und den Heiligen Geist. Der Geist brütete über diesem ganzen Chaos und Gott sprach. Gott hat diese Welt durch sein allmächtiges Wort, durch Jesus Christus, ganz alleine geschaffen. Er hat niemanden dabei nötig gehabt. Alles andere um ihn herum war Kreatur, war Schöpfung Gottes. Es wird mir übrigens immer mehr bewusst und immer ja, kostbarer, dass ich ein Geschöpf Gottes bin. Und wir wissen ja, dass es dem Satan gelungen ist, gerade auch in unserer Zeit, den Menschen das zu rauben. Die Schöpferherrlichkeit Gottes und dass wir Geschöpfe sind, Geschöpfe Gottes, die verantwortlich sind vor Gott, aber vor allen Dingen, die Gott in seiner unendlichen Liebe geschaffen hat. Aus Liebe hat Gott jeden Einzelnen von uns geschaffen. Und dass er für uns sorgt in seiner Liebe, in jeder Hinsicht. Gott hat alles ganz alleine geschaffen. Er hat auch das Erlösungswerk alleine geschaffen. Es ist ganz allein das Werk Gottes gewesen. Niemand hat dem Herrn Jesus geholfen, als er am Kreuz für unsere, für deine und für meine Sünden starb. Gott tat in Christus dieses Werk der Erlösung ganz alleine. Deshalb gebührt ihm auch ganz alleine die Ehre. Ist doch ganz klar. Wenn es teilweise unser Werk wäre, unsere Errettung, unsere Erlösung, dann würde auch teilweise die Ehre uns gebühren. Aber Gott gebührt alle Ehre. Der Ruhm für uns ist vollkommen ausgeschlossen, weil er dieses Werk ganz alleine getan hat. Und die Rettung eines einzelnen Menschen in der Praxis, auch in unserer Zeit, ist allein sein Werk durch sein Wort und durch seinen Heiligen Geist. Das ist wichtig, dass wir das bedenken. Keiner von uns ist in der Lage, einen anderen von seiner Sündhaftigkeit und von der Herrlichkeit Gottes in Christus Jesus zu überzeugen. Selbst die beste Predigt dazu ist nicht in der Lage, wenn sie nicht vom Heiligen Geist begleitet wird. Wenn Gott nicht sein Werk tut an den Herzen durch den Heiligen Geist, richten wir in dieser Zeit und Welt überhaupt nichts aus. Aber auch gar nichts. Wenn jemand zur Erkenntnis seiner Verlorenheit kommt und zu der Erkenntnis, dass er einen Heiland braucht, Vergebung seiner Sünde, Frieden mit Gott, ewiges Leben in Christus, dann ist das ganz allein möglich durch die Wirkung des Heiligen Geistes, der das Wort Gottes gebraucht. Das ist wichtig, dass wir uns unserer Ohnmacht bewusst sind. Jeder Einzelne von uns. Und gleichzeitig damit rechnen, dass der Heilige Geist wirkt, dass er uns gebrauchen will. Man darf also jetzt aus dieser Tatsache, dass Gott es ganz alleine tut, sein Reich ganz alleine baut, nicht den Schluss ziehen, als gebrauchte Gott uns nicht. Das gehört also unbedingt zusammen. Zur Ausbreitung seines Reiches gebraucht Gott uns als Mitarbeiter. Es hat tatsächlich auch die Meinung im Laufe der Kirchengeschichte gegeben, dass man keine Missionare aussenden sollte. Wenn Gott will, dass Heiden sich da draußen bekehren, so dachte man, und so hat man auch bekannt, dann kann er das ganz alleine tun. Da braucht er niemanden von uns. Also war man dagegen, Missionare auszusenden ins Ausland zu den sogenannten Heiden, um ihnen das Evangelium zu bezeugen. Man war dagegen. Dieser bekannte Missionar Carey hatte mit solchen Leuten zu tun. Er drängte darauf, dass Menschen ausgesandt wurden in die Heidenwelt, um anderen das Evangelium zu bezeugen, die es noch nie gehört hatten. Und man sagte ihm, Moment mal, junger Mann, das lassen wir mal schön sein. Wenn Gott will, dass dort Menschen zum Glauben kommen, dann kann er das wohl ganz alleine tun. Es ist ja auch ganz alleine sein Werk. Also diesen Schluss dürfen wir nicht ziehen. Man kann immer wieder falsche Schlüsse ziehen aus bestimmten wichtigen, grundsätzlichen Wahrheiten der Heiligen Schrift. Also, Gott tut alles ganz alleine. Aber Gott gebraucht Menschen aus Fleisch und Blut als seine Mitarbeiter, durch die er ganz allein sein Werk tut. Er hätte ja auch unmittelbar zu den Menschen in der damaligen Zeit reden können, hier zu seinem Volk Israel. Vom Himmel herab, unmittelbar. Aber er hat einen Propheten namens Jesaja gebraucht und andere Propheten, die er zu seinem Volk gesandt hat, zunächst mal zu seinem Volk Israel, immer wieder zu seinem Volk Israel, um mit ihnen zu reden, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Gott hat einen Jesaja gebraucht. Durch den Mund des Propheten Jesaja hat Gott mit seinem Volk Israel geredet. Er redet auch durch deinen und durch meinen Mund zu unseren Zeitgenossen. oder durch das, was wir tun, das spielt auch dabei eine Rolle. Also durch den Leib des Jesaja, den er gebraucht hat, hat er mit seinem Volk geredet. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden? Wer will jetzt mein Mund sein? Wer will mein Bote sein? Wer will die Botschaft transportieren, die ich meinem Volk bringen möchte? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Auch unser Herr Jesus Christus hatte einen Leib, den Gott gebrauchte, um sein Werk zu tun auf dieser Erde, um kranke Menschen zu heilen, um ihnen die Botschaft Gottes zu vermitteln oder dann ganz besonders, um das Erlösungswerk am Kreuz auf Golgatha zu vollbringen. So lesen wir im Propheten, Brief des Apostels Paulus an die Hebräer Folgendes. Er zitiert aus Psalm 40, Vers 7 bis 9. Darum spricht er, wenn er in die Welt kommt, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt. Einen Leib hast du mir geschaffen. Einen Leib aus Fleisch und Blut hast du mir geschaffen. Brandopfer und Sündopfer gefallen dir nicht. Da sprach ich, siehe, ich komme, im Buch steht von mir geschrieben, dass ich tue Gott deinen Willen. Womit denn? Mit meinem Leib. Ganz wichtig. Dem Apostel Johannes ist das so wichtig gewesen. Im Kampf gegen die Irrlehre. Der erste Johannesbrief wurde ja geschrieben im Kampf gegen die Irrlehre, gegen die sogenannten Gnostiker. Und sie gingen davon aus, dass der Herr Jesus keinen wirklichen Leib gehabt hat. Und darum sagt Johannes in seinem ersten Brief mit deutlichen Worten, wir haben diesen Leib berührt, wir haben ihn getastet. Das Wort des Lebens. Jesus hatte einen wirklichen Leib. Und am Kreuz auf Golgatha starb sein wirklicher, tatsächlicher Leib aus Fleisch und Blut und nicht ein Scheinleib. Das war dem Johannes ganz, ganz wichtig, dass Gott Fleisch geworden ist. Wer das leugnet, ist ein gefährlicher Irrlehrer. Gott hat also den Leib Jesu gebraucht und er gebraucht auch meinen und deinen Leib, um sein Werk in dieser Zeit und Welt zu verwirklichen. Der Heilige Geist hat ja keinen Leib, oder? Hier auf dieser Erde. Ja, Jesus hatte einen Leib. Jetzt hat er den Heiligen Geist gesandt. Ich will euch einen anderen Tröster, einen Sachvater, einen Tröster senden, der ihn vertritt hier auf dieser Erde. Der Heilige Geist vertritt den Herrn Jesus. Weil das, was er uns mitteilt, das nimmt er von Jesus, von dem Meinigen, sagt der Herr Jesus, und wird es euch weitergeben. Das heißt, der Heilige Geist braucht jetzt hier einen Leib, durch den er wirken kann. Und das ist dein Leib. Und das ist mein Leib. Weshalb der Apostel Paulus sagt, unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, der in uns wohnt. Der Heilige Geist wohnt in uns und unser Leib ist seine Wohnstätte und er gebraucht unseren Leib, um sein Werk in dieser Zeit und Welt zu tun. Ich betone das ganz besonders, weil das oft gar nicht klar ist. Wir sagen zwar, Gott gebraucht mich, ja, aber dass er unseren Leib gebraucht, die Glieder unseres Leibes gebrauchen will, das ist manchem unter uns vielleicht gar nicht so recht klar. Das bedeutet also, dass wir auf der anderen Seite, was unsere Verantwortung betrifft, dass wir unseren Leib ihm zur Verfügung stellen. Dazu einmal zwei Worte aus dem Römerbrief. Zunächst einmal sagt hier ja der Prophet Jesaja, hier bin ich, sende mich. Gott fragt, wen soll ich senden? Wer will mein Bote sein? Wer will mein Mund sein? Wer will seinen Leib mir zur Verfügung stellen, damit mein Werk geschieht in meinem Volk? Die Antwort des Jesaja, hier bin ich. Sende mich, gebrauche meinen Leib, gebrauche meinen Mund. Wir brauchen meine Zunge, dass sie das redet, was du diesem Volk zu sagen hast. Und wir brauchen meine Füße, dass sie dahin gehen, wo du mich haben willst. Jetzt lesen wir dazu einmal die Worte aus dem Römerbrief, Kapitel 6. Dieses wunderbare und herrliche Kapitel aus dem Römerbrief. Da schreibt der Apostel Paulus in Vers 13, auch geht nicht der Sünde eure Glieder hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin, mit allem, was ihr seid, als solche, die tot waren und nun lebendig sind, und eure Glieder, die Glieder eures Leibes, Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Gebt die Glieder eures Leibes, deine Hände, deine Füße, dein Verstand, deine Augen, all das, was deinen Leib ausmacht. Gebt die Glieder eures Leibes Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Und zwar nicht, um lebendig zu werden, sondern weil ihr lebendig geworden seid. Ich lese noch einmal. Als solche, die tot waren, nämlich in Sünden und Übertretungen, Epheserbrief, Kapitel 2, und nun lebendig sind in Christus durch sein Auferstehungsleben. Als solche, gebt nun eure Leiber, die Glieder eures Leibes, dem lebendigen Gott. Stellt sie ihm zur Verfügung. Lebendig geworden sind wir allein durch das Werk unseres Herrn Jesus Christus am Kreuz und in seiner Auferstehung. Und deshalb ist es verkehrt, wenn so evangelisiert wird, dass man sagt, hört mal, übergebt euch dem Herrn Jesus, damit ihr errettet werdet. Ist verkehrt. Tut Buße und glaubt an das Evangelium, dass der Herr Jesus sich an eurer Stelle ganz und völlig dem Vater im Himmel hingegeben hat. Das gilt, das ist eure Gerechtigkeit, sein Blut zur Vergebung und sein vollkommener Gehorsam, seine vollkommene Hingabe mit seinem Leib. Das ist unsere Rettung. Und als solche, die gerettet sind, haben wir allerdings jetzt die Verantwortung, unseren Leib Gott zur Verfügung zu stellen, dem Heiligen Geist zur Verfügung zu stellen. Das meint er hier, der Apostel Paulus. Und lesen Sie dann auch nochmal in Kapitel 12, dieses bekannte Wort, Vers 1, ich ermahne euch nun, es ist eine Ermahnung, auf der Grundlage des Evangeliums, der Gnade Gottes in Christus, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber, die Glieder eures Leibes, ganz praktisch, hingeht als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Das ist unser Gottesdienst. Dass du deinen Leib täglich auf der Grundlage der Erlösung dem Heiligen Geist, dem Herrn Jesus Christus und dem Heiligen Geist zur Verfügung stellst. In deinem alltäglichen Leben. Zur Verrichtung der Dinge in deinem Haushalt oder draußen in der Arbeit. Oder wo es auch sein mag. Die Frage ist, ob wir das schon so getan haben, so ganz bewusst. Das sollten wir tun, weil Gott das so will und durch seine Kraftwirkung und zu seiner Verherrlichung, also im Namen Jesu. Alles, was er tut, so schreibt der Apostel Paulus, alles, was er tut, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und danket Gott dem Vater durch ihn. Tut alles, was euer Leben ausmacht, jeden Tag, im Namen Jesu. Das heißt, weil Gott es will und in seiner Kraft und zu seiner Verherrlichung. Auch Geschirr spülen, falls ihr keine Geschirrspülmaschine habt zu Hause, Kartoffelschälen, Mittagessen zubereiten oder irgendwelche Tätigkeiten im Berufsleben. Alles im Namen des Herrn Jesus. Die Schrift geht sogar so weit, dass sie sagt, ihr esset oder trinket, so tut es alles zur Ehre und zur Verherrlichung Gottes. Wir leben oder wir sterben. Wir sind es ja. Er hat uns erkauft mit seinem Blut. Und jetzt hast du die Verantwortung, auch dementsprechend zu handeln im Namen Jesu und deinen Leib Gott ganz und völlig zur Verfügung zu stellen. Gibt es einen Bereich, den du ausgenommen hast bisher, wo du selbst bestimmst und nicht der Geist Gottes, der in dir wohnt, wo du selbst bestimmen willst? Wir leben jetzt in der Urlaubszeit. Machst du Urlaub, weil Gottes will oder weil du es willst? Das ist mal eine ganz praktische Frage. Ja? Bleibe ich zu Hause, weil Gottes will oder weil ich es will? Fahre ich in Urlaub im Namen Jesu? Das bedeutet, weil er es will, durch seine Kraft und zu seiner Verherrlichung. Kommt immer Gutes für uns dabei heraus. Oder bleibe ich zu Hause im Namen Jesu? Weil Gottes will, durch ihn und zu seiner Verherrlichung. Alles, was er tut, das tut alles in den Namen des Herrn Jesus Christus. Und danket Gott dem Vater durch ihn. Es ist also absolut notwendig, dass wir unseren Leib Gott zur Verfügung stellen. Ich will ein Beispiel nennen, das hier in diesem Büchlein beschrieben steht, von einem Arzt, einem gläubigen Mann, der Folgendes schreibt. Ein Gebet, das er sprach, nachdem ihm die Augen dafür geöffnet worden waren, dass Gott seinen Leib haben wollte. Herr, ich habe dich mein ganzes Leben lang missachtet. Ich habe dich wie einen Diener behandelt. Wenn ich dich brauchte, habe ich nach dir gerufen. Wenn ich eine Arbeit ausführen sollte, winkte ich dir zu kommen und mir zu helfen. Ich habe dich in der Stellung eines willfährigen Dieners gehalten, der mir in meinem selbstbestimmten und selbstgewählten Werk helfen sollte. Also weil ich die Dinge tun will und nicht weil Gott es will. Das ist selbsterwähltes Werk. Selbst wenn es mit dem rein äußerlich, mit dem Willen Gottes übereinstimmt. Wenn ich etwas tue, weil ich es tun will und nicht weil Gott es getan haben will, ist es ein selbsterwähltes Werk. Hat seinen Ursprung nicht in Gott, sondern in mir selbst. Das hat dieser Mann erkannt. Ich werde das nicht mehr tun. Jetzt in diesem Augenblick übergebe ich dir meinen Leib. Ich übergebe ihn dir vom Haupt bis zu den Füßen. Ich gebe dir meine Hände, meine Glieder, meine Augen und Lippen, meinen Verstand. Alles, was ich bin und habe, übergebe ich dir, damit du darin das Leben leben kannst, das dir gefällt. Christus in uns lebt das Leben zur Verherrlichung Gottes. Der Heilige Geist ist es. Du kannst diesen Leib nach Afrika schicken, oder ihn mit Krebs aufs Krankenbett legen. Du kannst mich erblinden lassen oder mich mit deiner Botschaft nach Tibet senden. Du kannst diesen Leib zu den Eskimos schicken oder in ein Lungenkrankenhaus. Von diesem Augenblick an ist es dein Leib. Nimm ihn hin. Ich danke dir, Herr. Ich glaube, du hast ihn angenommen. Seht mal, im Grunde genommen gehört unser Leib Gott nicht erst seit diesem Augenblick, seitdem wir gesagt haben, Herr, nimm meine Hände, nimm meine Füße, nimm meine Augen und so weiter. Sondern von der Schöpfung her schon gehören wir Gott. Keiner hat das Recht von uns mit seinem Leibe das zu machen, was er will. Keiner. Wir sind Geschöpfe. Hier bestimmt der Schöpfer, was mit dem geschieht, was er geschaffen hat. Und auch von der Erlösung her. Wir sind erkauft, auch dem Leibe nach, nicht nur dem Geiste nach, durch das Blut Jesu. Niemand hat seit der Zeit das Recht, das zu tun, was er will mit seinem Leib. Aber es bedarf eben auch, und das haben wir ja gehört, einer willentlichen, im Namen Jesu willentlichen Übergabe und Auslieferung der Glieder unseres Leibes. Begebet euren Leib. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Nicht nur sonntags, wenn wir zusammenkommen, sondern im Alltag. Da gibt es also diese allgemeine, grundsätzliche Hingabe unseres Leibes. Du kannst mit meinem Leib machen, was du willst. Oder? Kann Gott das nicht? Hat er kein Recht dazu? Hat er kein Recht dazu, mich krank werden zu lassen? Nicht, dass Gott die Krankheit liebt. Ganz gewiss nicht. Er liebt das Leiden nicht. Das ist nur Erziehungsmittel für Gott. Er gebraucht es, Er kann aber mit mir machen, mit meinem Leib, was er will. Es ist ja unwahrscheinlich, dass er jemanden von uns zu den Eskimos schickt. Sehr unwahrscheinlich. Nicht, weil wir die Kälte fürchten und die Hitze so sehr lieben, sondern weil wir viel zu alt dafür sind. Aber er hätte doch das Recht dazu, oder nicht? Hat er nicht das Recht, zu machen mit uns, was er will? Und dann gibt es die spezielle Hingabe. Gott zeigt uns im Einzelnen, was zu tun ist, welche Aufgaben wir nach seinem Willen haben. Und das kann allerdings ganz unterschiedlich sein. Und das sehen wir hier bei Jesaja. Jesaja hatte einen ganz speziellen Auftrag und andere haben einen anderen Auftrag gehabt oder haben ihn noch. Das ist dann ganz unterschiedlich, je nachdem, wie Gott das will und wie er Menschen begabt hat und wozu er Gott berufen hat. Wir können uns also weder die Aufgabe noch den Erfolg dessen, was wir tun, selbst aussuchen. Und das war bei Jesaja ja in einer ganz erschütternden Weise offenbar. Das hätte Jesaja sich ganz gewiss nicht ausgesucht, was Gott da von ihm erwartete, im Blick auf die Verkündigung. Weil es wäre ja wunderbar gewesen, wenn Gott hier gesagt hätte, gehe hin zu meinem Volk, verkündige ihnen das Wort Gottes, damit sie Buße tun und glauben und sie errettet werden. Und ich bin mit dir und es wird auch so geschehen. Hören wir mal, wie dieser Auftrag lautete. Verstocke das Herz dieses Volkes. Und lass ihre Ohren taub sein und ihre Augen blind, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen und sich nicht bekehren und genesen. Ich aber sprach, Herr, wie lange? War ein schwerer Auftrag, ja. Wir können immer noch damit rechnen, selbst in unserer schweren Zeit, dass hier und da sich noch Türen öffnen, auch in unserem Land und Volk, für das Evangelium. Bei Jesaja war das, tja, man möchte sagen, ausgeschlossen. Vielleicht gab es noch ganz wenige Einzelne, die bereit waren zu hören auf das, was er sagt. Ansonsten verstocke das Herz dieses Volkes, dass sie nicht sehen, dass sie blind bleiben. Schrecklicher Auftrag. Und doch Jesaja konnte sich das nicht selbst aussuchen. Und wir können uns unseren Auftrag, du deinen und ich meinen, nicht aussuchen. Auftraggeber für dich und für mich ist allein unser Herr, kein anderer. Wir kommen langsam zum Schluss. Was sind das nun für Werkzeuge, die Gott gebrauchen will? Nun, wir dürfen die rein schöpfungsmäßigen Anlagen eines Menschen, auch seine Wesensart und seine gesellschaftliche Stellung nicht außer Acht lassen. Diese Dinge sind durchaus von Bedeutung. Es gibt ja solche auch in der Gemeinde Jesu, die sagen, ach, was soll eine Ausbildung jetzt, sagen wir mal, hier bei der ART oder IRT oder wo auch immer, ja, wo man reformatorisch, biblisch ausgerichtet wird. Hauptsache, man hat den Herrn Jesus lieb. Was soll das Ganze eigentlich? Das wäre ein Fehler, so zu denken. Gott gebraucht diese Dinge durchaus. Er hat die Gelehrsamkeit, die natürliche Gelehrsamkeit und auch die Ausbildung, die ein Apostel Paulus, bevor er zum Glauben gekommen war, als Pharisäer, durchaus gebraucht, damit er später hochtheologische Briefe schreiben konnte. Gott hat das alles gebraucht, auch seine Herkunft, seine Kenntnis vom Judentum, auch von den Philosophen im Heidentum. Er kannte sich aus darin. Gott hat das alles gebraucht. Aber Gott hat eben auch einen einfachen Fischermann namens Petrus gebraucht. Wunderbar gebraucht. Das macht Gott je nachdem, wie es nötig ist, wie er will. Diese Dinge darf man allerdings nicht außer Acht lassen, diese natürlichen, rein natürlichen Dinge, die von Gott her geheiligt werden und dann gebraucht werden zum Bau seines Reiches. Aber eines haben sie alle gemeinsam. An Jesaja, möglicherweise aus königlichem Geschlecht abstammend, ein Amos, ein einfacher Bauer, und wie die Propheten alle geheißen haben, oder die neutestamentlichen Briefschreiber, Apostel, eines hatten sie alle, gemeinsam, nämlich eine immer tiefer gehende Reinigung durch das Blut Jesu und eine Erneuerung, eine immer wieder stattfindende Erneuerung ihres Geistes und ihrer Berufung und der Hingabe ihres Leibes, ihres ganzen Lebens an den Herrn Jesus Christus. Das hatten sie alle gemeinsam. Und das sehen wir eben hier auch in diesem Abschnitt. Das ist Voraussetzung dafür, dass Jesaja hier sagen kann, hier bin ich, sende mich. Dass er eine tiefgehende Reinigung erfahren hat von seiner Sünde, ganz neu. Wir werden am kommenden Sonntag, so Gott will, darauf zurückkommen. Als ein Lehrer in der Schule die Kinder fragte, was sie denn einmal werden wollten, da bekam er die unterschiedlichsten Antworten. Der eine wollte Schreiner werden, ein anderer Schneider, ein dritter Schuster. Ja, und dann meldete sich ein Junge ganz schüchtern und sagte, ich will ein Segen sein. Ich will ein Segen sein. Nun, das ist das Größte, was es gibt, wenn wir sagen können, wir wollen ein Segen sein. Aber wer kann das schon sagen, wenn es nicht zuvor heißt, ich will dich segnen. Und du sollst ein Segen sein. Abraham, ich will dich segnen. Wir können doch nur sagen, hier bin ich, sende mich. Wir können doch nur ein Segen sein, zur Ehre Gottes und für andere Menschen. Wenn Gott uns ständig segnet, in der Abhängigkeit von der Gnade Jesu, in der Reinigung durch sein Blut und Erneuerung durch seinen Heiligen Geist und durch sein Wort. Da heißt es dann wirklich, hier bin ich, sende mich, damit dein Wille geschieht, auch durch mich. Gebrauche mich, wie es dir wohlgefällig ist. Wir leben von der erstaunlichen Gnade unseres Herrn Jesus. Das ist die rechte Motivation. Gestern war es so, dass noch jemand zu mir sagte, ja, du weißt ja, mit der Motivation bei mir, mit den Beweggründen, das, was mich antreibt, habe ich schon mal meine Probleme und meine Schwierigkeiten. Wer hat das nicht? Ja. Ich war gerade auch die jüngere Generation, lebt ja oftmals vom sogenannten Lustprinzip. Das hat man uns ja eingeimpft. Na, wenn wir Lust haben, etwas zu tun, dann tun wir es. Haben wir keine Lust, dann tun wir es nicht. Ne? Aber das nur jetzt mal am Rande. Diese Motivation zum Tun, die haben wir nur durch die Begegnung, die wir immer wieder haben mit dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Das Leben aus seiner Barmherzigkeit, das Leben aus seiner Gnade. So nimm es im Namen Jesu im Glauben in Anspruch, dass Gott dich als sein Werkzeug gebrauchen will. Morgen früh, wenn du zur Arbeit gehst oder deinen Haushalt ordnest oder was auch immer. Nimm es im Glauben in Anspruch. Herr, du willst mich an diesem Tag gebrauchen. Mein Leib, die Glieder meines Leibes. Um deinen Plan in deiner Kraft und zu deiner Verherrlichung zu verwirklichen, gelingen zu lassen. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Na, lieber Vater im Himmel, wir danken dir im Namen Jesu für diese große Gnade der Errettung durch den Opfertod deines lieben Sohnes, durch seine stellvertretende Hingabe. Wir preisen dich dafür. Und wir wollen dir so von Herzen danken, dass du uns auch gebrauchen willst als deine Werkzeuge im alltäglichen Leben. Dass der Heilige Geist die Glieder unseres Leibes gebrauchen will, damit nicht unser Werk, sondern dein Werk geschieht durch uns, in uns und durch uns im alltäglichen Leben. Gib doch, dass das Wort, das wir jetzt gehört haben, auch Frucht bringt in unser aller Herzen. Amen.